Ja, ihr Lieben, jetzt geht's zur Predigt und das Thema ist heute die erste Engelsbotschaft. Ich habe das wieder aufgeteilt auf ein paar Termine und wir beginnen mit der ersten Engelsbotschaft. Und zwar mit dem Thema bedrohliche Katastrophen und düstere Zukunftsaussichten. Ich glaube, da treffen wir momentan wirklich mitten ins Schwarze. Wir brauchen uns nur umzuschauen und wir sehen Unglücke und Kriege überall, Hungersnöte, Erdbeben und Hurricanes verwüsten ganze Landstriche. Tja, ein immer größer werdendes Ozonloch bedroht uns und die weltweite Bevölkerung explodiert. Ja, was wird dem Waldsterben und der Vernichtung des Regenwaldes folgen? Unsere Ressourcen wie Erdöl, Gas und andere werden rasch aufgebraucht. Und wie geht's weiter? Wie wird der Winter werden? Steht momentan ganz oben. Die Kriminalität nimmt zu und organisiertes Verbrechen ist kaum noch auszurotten. Ja, angesichts dieser und anderer Tatsachen stellen sich viele Menschen die bange Frage nach der Zukunft. Wie wird's weitergehen? Sind all die Naturkatastrophen reiner Zufall? Oder handelt es sich vielleicht schon um Gottesgerichte? Ja, die das nahe Ende der Erde ankündigen und uns zum Nachdenken aufrütteln sollen? Kündete Jesus nicht diese immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen und Kriege und Kriegsgeschrei sowie die Zukunftsangst der Menschen als Zeichen seiner zweiten Ankunft und des Endes der Welt an? Matthäus 24. Und hat all das Böse einen Grund oder geschieht es nur rein zufällig? Auch sehen wir große Veränderungen in den Kirchen und ein nie dagewesenes Streben nach Einheit. Wohin führt das alles? Die Einheit der Kirchen und Religionen wird angestrebt, um eine neue Weltordnung für alle Menschen einzurichten. An der Spitze soll der Papst als moralischer Führer der Menschheit und als Garant der Einheit stehen. Viele hoffen darauf und liegen dem Papst zu Füßen und die großen Menschenmengen bejubeln den Heiligen Vater. Wird die neue Weltordnung mit dem Papst an der Spitze ein Segen für alle Menschen sein? Oder werden wir die größte aller Enttäuschungen erleben, sodass dadurch große Verfolgungen über treue Bibelgläubige hineinbrechen? Und in Offenbarung 14,6,7 lesen wir: Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ja, diese Gerichtsszene schildert uns der Prophet Daniel in Daniel 7, 9 und 10. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm, und das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. In diesen Büchern sind alle Taten jedes Menschen genau aufgezeichnet. Die unsichtbaren Engel haben Buch über jeden Menschen geführt, und nun wird dies alles vor Gott, dem Vater und den vielen Millionen Engeln offengelegt. Das heilige Gesetz Gottes fordert den Tod eines jeden Gesetzesübertreters und der Weltenrichter muss dieser Forderung nachkommen. Aber kein Mensch von Adam an ist ohne Sünde. Alle haben Gottes Gebote übertreten. Aber kein Mensch, tja, nun sind die angeklagten Bücher da und das Schicksal eines jeden scheint besiegelt. In dieser brenzligen und ausweglosen Lage sieht Daniels Blick plötzlich auf den Höhepunkt dieser Gerichtsszene und ruft in Daniel 7,13: Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Und Jesus erscheint in dieser entsetzlichen Situation als der Menschensohn vor dem Vater im Gericht. Und bei jedem Gläubigen, der aufgerufen wird und der seine Sünden im Glauben an den Gottessohn bereut und um Vergebung gebeten hat und der bis zum Lebensende treu war, erhebt Jesus seine durchbohrenden Hände und sagt: Vater, ich bin für ihn gestorben. Dann werden diese Sünden für immer ausgetilgt und ins Meer der Vergessenheit geworfen. Aber bei denen, die nicht treu blieben, schweigt Jesus. Und so wird deren Name aus dem Lebensbuch gestrichen. Heute dürfen wir noch die ewige gute Nachricht hören und in Anspruch nehmen. In Hebräer 8,1 lesen wir: Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen Hohepriester, der da sitzt zu der Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Ja, Jesus ist unser Fürsprecher beim Vater, sodass wir das Untersuchungsgericht im Grunde genommen nicht zu fürchten brauchen. Wenn der erste Engel auch von der Stunde des Gerichts spricht, so hält er doch einen Ausweg bereit, das ewige Evangelium, das auf unseren Erlöser und Fürsprecher Jesus verweist. Gerade um 1844 wurde diese Botschaft von der Reinigung des Heiligtums in den 2300 Jahren besonders machtvoll in Nordamerika verkündigt. Angefangen mit einem Farmer William Miller, dem sich dann viele Menschen aus den verschiedensten Kirchen anschlossen. Damals glaubten die sogenannten Milleriten oder Adventisten, dass das Heiligtum in Daniel 8 die Erde sei und setzten die Reinigung des Heiligtums bzw. der Erde mit der Wiederkunft Jesu gleich. Die Botschaft von der Wiederkunft Jesu im Jahre 1844 erregte großes Aufsehen und die Menschen mussten sich entscheiden, aber Jesus kam nicht und eine große Enttäuschung folgte. Ein Teil der Adventisten erkannte dann ganz richtig, dass das Heiligtum nicht die Erde sei, sondern dass es ein Heiligtum im Himmel gibt und dass das Untersuchungsgericht begonnen hatte. Seit 1844 tagt dieses Untersuchungsgericht, angefangen bei Adam bis zu uns Lebenden. Bei dem kommenden Gericht geht es nicht um die Menschen im Allgemeinen, sondern um die Gläubigen. Also um alle, deren Namen im Buch des Lebens stehen, von Adam an. Zunächst geht es um die bereits verstorbenen Gläubigen und danach um die noch Lebenden. Und dieser Zeitpunkt mag nicht mehr ferne sein. Dankeschön. Eine gute Nachricht kann man am besten verstehen und wertschätzen, wenn man sie mit einer schlechten Nachricht vergleicht. Wenn dir jemand also einen Euro gibt, dann wäre das nicht gerade etwas, worüber du vor Freude schreien würdest oder vor allem nicht, wenn du bereits 1000 Euro in der Tasche hättest. Aber wenn du einem Menschen, der seit Tagen nichts mehr zwischen den Zähnen hatte, einen Euro anbietest, dann ist das für ihn in dem Moment wahrscheinlich die allerbeste Nachricht. Eine gute Nachricht können wir am besten verstehen und wertschätzen, wenn wir sie mit einer schlechten vergleichen. Und genau das tut für uns die Bibel, indem sie uns das Evangelium verkündigt. Wir müssen zunächst erkennen, was das wahre Problem des Menschen ist, bevor wir begreifen können, was das Evangelium eigentlich ist. Und aus diesem Grund kamen in den Diskussionen, die wir mit vielen Menschen geführt haben, immer wieder dieselben Meinungsverschiedenheiten auf, weil wir uns darüber nicht einigen konnten, was das wahre Problem des Menschen eigentlich ist. Einige sagen, die schlechte Nachricht ist, dass ich viele schlechte Dinge in meinem Leben getan habe. Doch die wirklich schlechte Nachricht ist, dass ich es nicht ändern kann, dass ich immer das Schlechte tue. Die schlechte Nachricht ist nicht, dass der Baum schlechte Früchte trägt. Die wirklich schlechte Nachricht ist, dass selbst wenn du alle schlechten Früchte pflückst, der Baum immer wieder neue schlechte Früchte vorbringt. Das Problem sind nicht die schlechten Früchte, das Problem ist der Baum. Schlechte Nachricht? Es scheint eine gute Nachricht zu sein, wenn Gott sagt, halte mein Gesetz und du wirst leben. Wenn du mein Gesetz hältst und tust, was richtig ist, bekommst du ewiges Leben. Also scheint es einen Ausweg zu geben, wenn Gott sagt, dass die Feigen und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner ihren Teil haben werden in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dann weißt du, wenn du diesem Feuer entkommen willst, dann darfst du nicht lügen, stehlen, nicht feige, oder unzüchtig sein. Es hört sich an wie eine gute Nachricht. Bis du entdeckst, dass du nichts von alledem erfüllen kannst. Dann wird daraus plötzlich eine wirklich schlechte Nachricht. Denn nun erkennst du, wenn du das Leben haben willst, musst du etwas tun, was für dich eigentlich unmöglich ist. Das ist die schlimmste Nachricht im ganzen Universum. Wenn du jedoch entdeckst, dass derjenige, der das alles von dir verlangt, bereits alles für dich erfüllt hat und es dir als ein absolut freies Geschenk anbietet und du es nur noch anzunehmen brauchst, gäbe es dann ja noch etwas Wundervolleres auf dieser Welt? Die gute Nachricht ist, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist bereits in seinem Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat bereits auch das Leben und ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Gibt es irgendeinen anderen Weg, auf dem Menschen gerettet werden können? Nein, denn das ist das Evangelium und das Evangelium ist Gottes Weg, den Menschen zu erretten. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Römer 1,16. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Das ist die Botschaft, die die ganze Erde erfüllen muss. Von einem Ende zum anderen, von Land zu Land, von Küste zu Küste und dann wird das Ende kommen. Wir sind also am Höhepunkt der Zeit angelangt. Dies ist der alles entscheidende Moment in der Weltgeschichte. Die Kraft Gottes ist kurz davor, auf sein Volk zu fallen. Wir können es alle spüren, weil wir sehen und hören können, was um uns herum geschieht. Wir wissen, dass dieser Zeitpunkt der Weltgeschichte gekommen ist. Jetzt ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass wir dieses Evangelium nicht nur verstehen, sondern auch erleben. Das ist es, worauf unser himmlischer Vater seit dem Jahre 1888 gewartet hat. Er möchte, dass es heute geschieht. Mögen wir zu denen gehören, in denen er seinen Willen erfüllen kann. Ich denke, wenn wir das so betrachten, ist die Entscheidung doch letztlich klar. Meine Entscheidung steht für Jesus Christus. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Thank you.